Mit 20 konnte man irgendwie andere Sachen machen und musste nicht irgendwie 5 Tage pausieren.
Achillessehne, Tendopathien, aber auch Rücken.
Was gibt's denn sonst noch ernährungstechnisch, wo du sagen würdest, hilft auf jeden Fall?
Oder so, dann haben sie auf einmal die Beschwerden erst mit 40 oder 50. Ja, in den letzten 10 Jahren hatte ich ja auch nichts. Ja. Glück gehabt.
Willkommen zu Be Prepared, der Podcast zur richtigen Vorbereitung im Laufsport mit Sina und Jens.
Hallo zu einer neuen Folge Be Prepared. Klappe die zweite, wir haben gerade schon mal angefangen. Hallo Sina.
Hallo Jens, schön, dass du wieder da bist. Oder ja. Ich oder wir beide.
Wir sprechen heute über Verletzungen, Laufverletzungen im fortgeschrittenen Alter und was man dagegen tun kann.
Richtig.
Warum sie zustande kommen. Aha. Und was du vor allen Dingen als Expertin auf diesem Gebiet dazu sagst.
Ja, gerne. Also das du und ich haben schon einige Verletzungen selber erlebt, plus ich in meinem Aufgabentätigkeitsfeld als Sportwissenschaftler, Trainingstherapeutin sehe auch das ein oder andere. Und wir wollten ja vor allen Dingen, was heißt hier fortgeschritten Alter, wir sagen so ab 35 plus.
Also im Alter generell nehmen ja viele Dinge irgendwie so ja, zu, also gerade Wehwehchen und so. Mhm. Was passiert denn eigentlich im fortgeschrittenen Alter mit dem Körper so?
Naja, also die Muskulatur nimmt ja prozentual ab, spätestens ab 35 und also sag ich mal der Sarkopenie, wenn man nichts dagegen tut. Und
Muskelschwund.
Auch Muskelschwund, genau. Und die Knochendichte nimmt auch leider ab, wenn man nichts dagegen tut, Osteoporose. Sowohl Frauen als auch Männer, Frauen prozentual ein bisschen mehr, aber Männer sind davon auch betroffen. Und generell so, ich würde mal sagen, die Elastizität der Sehnen und der umliegenden Strukturen nimmt leider auch ab. Das ist so grob
zusammengefasst. Also passive Strukturen sind nicht mehr so, wie sie mit 20 waren.
Ja.
Vielleicht kann man das Ganze auch in 2 Blöcke einteilen. Das eine ist zum einen das, was sozusagen muskulär, Sehnenbänder und so passiert. Mhm. Und das andere auch, was hormonell und damit einhergehend auch mit der Regeneration passiert oder eben nicht mehr so passiert, wie es mal früher war.
Ja, das stimmt auch. Ja, kann man so einteilen.
Also Regeneration ist ja, glaube ich, für viele im höheren Alter fast das größte Problem. Ja, so, weil mit 20 konnte man irgendwie andere Sachen machen und musste nicht irgendwie 5 Tage pausieren. Und das passiert einfach jetzt nicht mehr so. Also man hat einfach eine viel, viel höhere Regenerationszeit. Also kommt mir zumindest so vor.
Nee, mir kommt es genauso vor. Also ich habe um aus dem Nähkästchen zu planen, am Samstag Krafttraining gemacht und auch mal mehr als sonst, weil ich mir so einen Ist-Zustand mal, ich wollte einen neuen Trainingsplan schreiben, in Ist-Zustand anschauen wollte, wie viel kann ich denn gerade heben, Kniebeugen, Deadlifts, einbeinig, Hip Thrust und solche Sachen, weil ich ja für einen Trail trainiere und dachte, ich will jetzt ein bisschen wieder Kraftvolumen aufbauen und dachte noch, also Samstag war es Krafttraining, dachte noch am Sonntag so, ja, ich spüre es überall so ein bisschen, aber geht ja. Und bin dann aber noch am Sonntag 15 Kilometer darauf gelaufen und dachte Sonntagabend, ich sterbe. Der Muskelkater des Todes kam dann um die Ecke, der ist noch Montag angehalten. Also ja, man steckt es nicht mehr so weg wie früher, definitiv, ja.
Wo nimmst du denn in deiner Wahrnehmung die meisten Beschwerden wahr? Also wenn Leute zu dir kommen, wo kommen die meisten Probleme vor?
Meistens Sehnenentzündungen, alles Achillessehne, Tendopathien, aber auch Rückenbeschwerden. Also ich finde so alles so Richtung Fuß, Plantarfasziitis und Tendopathie, Achillessehne sind häufige Beschwerden bei Läufern oder sie haben irgendwie unteren Rücken. Kann ich jetzt mal so grob sagen, was auch immer dann die Ursache ist. Bandscheibenvorfall ist meistens nicht, aber es ist dann Hexenschuss, Ziehen im Rücken, Unbeweglichkeit. Ja, so ist, glaube ich, so die, grob zusammengefasst. Das sind so die häufigsten Beschwerden. Läuferknie auch, aber also es ist ja so am Seitenstrang des Beins zum Knie spitz zulaufend so ein Phänomen. Aber finde ich jetzt nicht zunehmend im Alter. Das ist dann grundsätzlich eher ein Problem. Knochenhautentzündung finde ich auch eher am Jüngeren, nicht die Älteren.
Was kommt dann als nächstes bei dir ran? Also wo sagst du, wenn dir das oder jenes habt, erstmal Diagnose, woran liegt's, was kann man tun?
Diagnose macht ja der Arzt, die mache ja nicht ich. Ich kann nur sagen, was ich denke, was es ist. Und dann meistens nimmt man ja erstmal die Entzündung raus. Da soll man ja noch nicht so viel Load reinbringen. Und dann erstmal sowieso Volumen raus, also Trainingsvolumen raus, um die ganzen Strukturen, damit die sich mal erholen von den Entzündungen.
Würdest du sagen, dass die meisten Verletzungen oder Beschwerden daher kommen, dass eben das fortgeschrittene Alter ranschreitet? Oder ist es oftmals auch einfach eine Überlastung, die jetzt man halt im Alter auch nicht mehr so wegsteckt?
Es ist meistens eine Überlastung, die man im Alter nicht wegsteckt, weil das Trainingsvolumen oder die Intensität zu hoch ist und die Regeneration zu wenig, weil man halt eben nicht drauf achtet, dass die Regeneration anständig ist. Plus manchmal sind es auch Fehlbelastungen, weil man halt keinen guten Laufstil hat und das ging jahrelang gut und irgendwann sagt der Körper, nee, geht nicht mehr gut. Und das nimmt lustigerweise eher im Alter eher zu. Also das ist so, wenn die Leute nicht noch irgendein Alternativtraining machen, wie Krafttraining oder so, dann haben sie auf einmal die Beschwerden erst mit 40 oder 50. Ja, aber in den letzten 10 Jahren hatte ich ja auch nichts. Ja. Glück gehabt.
Was macht man am besten vorbereitend auf das Alter, um erst gar nicht in so Schwierigkeiten zu kommen?
Regeneration. Wir haben ja eine ganze Podcast-Folge zum Thema Schlaf aufgenommen. Gute Ernährung. Das Trainingsvolumen nicht zu steil und die Intensität nicht zu steil erhöhen, sondern auch immer diese Deload-Phasen einbauen. Ganz viele laufen, 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 laufen. Also ich habe dann wirklich welche, die sagen, ja, ich laufe so 60 bis 80 Kilometer in der Woche, aber machen nie einen Deload. Also die laufen das irgendwie immer so konstant und dann trainieren sie vielleicht noch für einen Marathon und da laufen sie noch ein bisschen mehr drauf, aber sie laufen gar nicht nach Plan und machen auch kein Alternativtraining. Also die Verletzungen haben, von denen wir geredet haben, sind weiß, also wenn wir wirklich nur von Läufern reden, sind wirklich nur die, die wirklich laufen, um zu laufen, ohne Sinn und Verstand, kann man das so nennen. Also keinen Plan haben, keine Deload-Phasen reinhauen, keine Krafttraining machen als Alternativtraining. Wieso, ich trainiere doch meine Beine mit dem Laufen, heißt dann immer, wenn ich sage, ja, was ist denn hier mal mit irgendwie unilateralen Übungen, Stabilitätsübungen, und die machen auch kaum Mobility. Also Mobility zum Beispiel kommt auch sehr oft zu kurz.
Was im Alter ja auch schneller abnimmt, als man vielleicht denken mag, das ist nicht nur die Kraft allgemein, also ne, Muskelschwund, sondern einfach die Schnellkraft. Also das ist auch das, was als erstes sozusagen flöten geht. Mhm. Ja, es ist jetzt nicht die ausdauernde Kraft sozusagen, sondern es ist einfach die Schnellkraft, weshalb ja, also unser kardiovaskuläres System eigentlich im Alter jetzt nicht zwingend schlechter wird, es sei denn, man macht halt gar nichts mehr. Mhm. Aber sozusagen die Sprungkraft, also die Explosivität, die nimmt halt als allererstes ab. Du hast gerade schon so ein bisschen was angesprochen, wie Krafttraining, Mobility, Stretching und so ein Kram. Ist Krafttraining so das Mittel der Wahl für alles erstmal?
Ja, es muss ja nicht bei Krafttraining immer direkt dann so Weightlifter. Es muss ja nicht so ein super krasses Heavy-Krafttraining sein. Man kann ja erstmal mit Bodyweight anfangen oder Widerstandsbändern. Ja, also ich finde immer, es gibt zwei Sachen. Man kann Symptome beheben, indem ich jetzt, wenn es um Entzündung geht, erstmal die Entzündung raushole, schone, Volumen runtermache oder sogar pausiere. Und dann will ich aber die Ursache ja beheben, dass es nicht wiederkommt. Und dann gucke ich mir an, wie sieht der Trainingsplan aus? Was gibt's für Alternativübungen? Wo sind Fehlstellungen? Kommen die Fehlstellungen von oben, von der oberen Kette? Also das ist ja alles eine Muskelkette, von oben nach unten oder von unten nach oben. Kommt's von unten nach oben oder von oben nach unten? Wo sind da Ganganalyse, kann ich immer sehr, sehr empfehlen. Da sieht man auch sehr viel, woher vielleicht das eine oder andere herkommen kann. Und dann ist Krafttraining das Mittel, nicht das Mittel der Wahl, aber auf jeden Fall eine gute Option, um viel entgegenwirken zu können.
Muskeln sind Medizin irgendwie, ne? Also halten auf jeden Fall den Körper stabil zusammen.
Ja.
Ich kenne es auch von mir selbst. Also ich habe ja jetzt mittlerweile einen dreifachen Bandscheibenvorfall auch oben an der Halswirbelsäule, aber auch unten an der Lendenwirbelsäule. An der Lendenwirbelsäule merke ich halt gar nichts, weil einfach Muskeln wahrscheinlich das zusammenhalten oder so weit abfedern, dass ich da irgendwie keine Beschwerden habe. Oben funktioniert es leider deutlich schlechter. So. Ja, was würdest du denn Menschen generell empfehlen? So, wir hatten es gerade schon, so Krafttraining.
Ja, Krafttraining, gezielte Übungen, die quasi meinen Laufstil verbessern und auch der einseitigen Belastung entgegenwirken. Stretching, sowohl dynamisch als Warm-up, als auch statisch mal als eigene Einheit, damit man vor allen Dingen, wenn man sitzend tätig ist, dagegen ankämpft, steif zu werden, weil die Elastizität der Sehnen und Muskeln nimmt ja auch ab im Alter. Und dann, wenn man sogar auch noch so ein Typ ist, Läuferknie, das ist ja meistens durch das Iliotibialband, das ist ja so eine Außenfaszienseite, also ist ja eine Faszienverflechtung an der Außenseite des Oberschenkels, dann auch mit einer Fasziensäule mal reingehen. Und gibt immer mehr Studien dazu, wenn man wirklich auch so ein Faszienproblem hat, viel trinken, Hydration.
Ich habe letztens nochmal auch so eine Reel drüber gemacht, was der Unterschied oder wie unterschiedlich doch Faszienrolle im Vergleich beispielsweise zu einer Massagepistole ist. Mhm. Dass eine Faszienrolle tatsächlich mehr oder weniger unersetzlich ist. Also jetzt im Vergleich zu einer Pistole, die zwar fokussierter sein kann, aber
punktueller, ja.
Aber die das Ausrollen sozusagen der Faszien, sprichwörtlich eben nur mit der Faszienrolle, Achtung Markennamennennung, deutlich besser funktioniert als jetzt mit einer Pistole. Ich finde die Pistole trotzdem geil, weil sie weil sie deutlich angenehmer ist als die Faszienrolle nach dem
Lauf. Ja, und man kommt mit der Pistole auch an Stellen, mit der, wo man die Faszienrolle nicht so, also ich zumindest, wenn ich da mal wirklich so Richtung Nacken gehe oder Fuß, wenn ich andere Stellen haben möchte, als mit dem, wenn ich mich zum Beispiel mit der Fußsohle auf einen Faszienball stelle, ist ja direkt mein Gewicht, ich kann das Gewicht auch regulieren, auch nochmal anders, als wenn ich mit der Pistole reingehe, ja. Aber ich finde, die Pistole ist auch Richtung eher Massage und die Faszienrolle geht wirklich ins Eingemachte.
Aber gerade so ITB finde ich zum Beispiel mit der Pistole richtig geil.
Ja.
Also das merke ich sehr deutlich. Also klar, man kann danach auch noch, genau, das ist auch etwas, wenn ich mit der Pistole reingehe, funktioniert wahrscheinlich auch mit der Faszienrolle genauso gut. Dann bin ich natürlich später, wenn ich mich dehne, viel elastischer.
Mhm.
Also ich habe nicht mehr so dieses, oh, ich komme kaum mehr in die Position rein.
Ja.
Sondern es funktioniert irgendwie deutlich leichter, wenn ich mich vorher ein bisschen abschieße.
Abschieße ist geil. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, die Faszienrolle und die Faszienbälle sind effektiver. Und langes Stretching. Also ich rede jetzt nicht von dem dynamischen, wo man es nur so ein paar Sekunden hält und dann die nächste Position, sondern ich mache ja dann vor allen Dingen, gerade wenn ich so Marathonvorbereitung habe, dann merke ich es auch. So am nächsten Tag von einem Long Run, wenn die Volumen sehr zunimmt, so die Sonntage oder die Samstage, am nächsten Tag. Und dann mache ich wirklich eine halbe Stunde, ich nenne das immer Deep Stretching. Also ich bleibe in einer Position.
2-3 Minuten, ne?
Eine Minute, ja. Also eine Minute ist auch schon lang, wenn es weh tut.
Ja, ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt hier im Podcast. Seitdem ich mich mehr oder weniger regelmäßig, also fast täglich dehne, ist das alles so viel einfacher. Mhm. Also man hat eben am nächsten Tag, fühlt man sich nicht mehr so, ja, sprichwörtlich verkürzt und verkrampft, sondern ist einfach wieder einigermaßen fresh am Start da. Also das war für mich wirklich Game Changer, möchte ich sagen. Also dehnen.
Ja, und ich bin auch großer Fan mittlerweile von Warm-up und Cool-down. Also einfach immer nur die Uhr anmachen und loslaufen. Also ich mache schon nochmal eine 2, 3, 4 Übungen, bevor ich loslaufe. Und ich mache auch noch kurze Stretching-Einheiten nach dem Lauf.
Direkt nach dem Lauf?
Direkt nach dem Lauf. Also ich gehe dann hoch in meine Wohnung und dann trinke ich was. Und während ich trinke, stretch ich.
Also Verletzungsprävention, egal ob jetzt Alter oder wenn man jünger ist, wird man es vielleicht besser wegstecken. Aber Warm-up ist auf jeden Fall auch extrem sinnvoll.
Absolut. Nicht nur bei den Intervallen, ich würde sagen fast bei jedem Run.
Ja, also beim Long Run mache ich es ehrlicherweise fast kaum, weil da denke ich immer so.
Ich da erst recht.
Mhm. Okay. Weil da laufe ich mich ja quasi auch warm. Mhm. Also ich habe mir auch
das
irgendwann.
Das ist der Klassiker. Ja.
Ja, ich habe mir irgendwann auch angewöhnt, sozusagen langsam loszulaufen. Also jetzt nicht
ja,
gleich in der richtigen.
Ja, aber dein System ist noch nicht wach. Also ist noch nicht, ich sage immer nicht ready. Also es tut, probier mal aus, auch von einem Long Run, wenigstens ein paar Hip Swings. Ganz klassisch, nur 5 pro Seite, dann nochmal Hip Curls, dann einmal Side to Side, dass die Adduktoren gestretched sind und dann vielleicht 3 World Best Stretch und dann ist schon viel besser, der Long Run.
Ja, also unbestritten ist auf jeden Fall, Warm-up, es lohnt sich immer. Ich bin aber tatsächlich dann meistens auch beim Long Run zumindest, wenn ich weiß, dass ich jetzt keine krasse Pace vorlege, meistens ein bisschen zu faul dafür.
Ja.
Asche über mein Haupt. Du hast gerade gesagt, Cooldown.
Mhm.
Was gibt es noch für Cooldown-Methoden außer Stretching? Ja, vielleicht danach irgendwie Sauna.
Oh ja, Sauna ist mega gut. Ja, also sowohl Sauna als auch Kälte ist gut. Man sagt ja, bei Krafttraining ist Sauna danach besser und bei, sag ich jetzt mal, Intervallen ist Kälte besser, so von der Studienlage her. Aber ich finde sowohl als auch. Man muss es auch typabhängig. Ne, worauf reagiere ich besser?
Also Kälte, ich bin ja ein Eisbad-Fan, weil zu Hause auch so eine Tonne stehen. Kälte ist natürlich ein extrem zweischneidiges Schwert, weil Kälte natürlich die Entzündungsreaktion stoppt und die will man ja eigentlich haben. Also sowohl nach dem Krafttraining als auch nach dem
Laufen. Ja, deshalb Krafttraining definitiv Sauna. Also gibt es ganz viele Studien zu, dass man da auf jeden Fall nicht Kälte machen soll, weil das dann kontraproduktiv ist.
Ich persönlich habe es auch oder halte es mittlerweile so, dass ich auch direkt nach dem Lauf auf keinen Fall in die Tonne gehe, also ins Eisbad, sondern eher sozusagen morgens zum Aufwachen nehme. eben aus den Gründen, ich weiß nicht, wie groß sozusagen der Fortschritt gestoppt würde, wenn man quasi direkt nach dem Run in die Tonne geht. Aber es soll eben ja die Entzündungsreaktion stoppen und das ist ja eigentlich. Eine kurzfristige Entzündungsreaktion ist ja in dem Kontext irgendwie auch gewünscht.
Andererseits, wenn du natürlich am nächsten Tag wie die Profis wieder fresh sein willst, dann ist die Tonne natürlich zum Beispiel ideal. Ja,
ja genau, das ist ja natürlich, wir kennen das per Mertesacker, glaube ich.
Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Also wenn du Profi bist oder irgendwie Wettkampfserien hast, kann jetzt auch Tour de France oder irgendwie, keine Ahnung, wenn du Transalpine Run machst, also wo du...
Auch die Sprinter, die gehen alle in die Tonne zwischendurch. Klar, wenn die 2 Läufer haben, Vorlauf und dann nochmal irgendwie Halbfinale an einem Tag.
Also wenn du schnellstmöglich wieder die Regeneration brauchst, um am nächsten Tag oder in ein paar Stunden wieder fresh zu sein, dann ist Kälte natürlich total, total gut. Also ich bin mittlerweile ein totaler Fan von Badewanne nach einem Long Run oder überhaupt nach langen intensiven
Läufen. Ja, jetzt im Sommer schwierig, aber generell, ja, Badewanne finde ich auch schön.
Also bringt einen auch so ein bisschen wieder runter. So.
Ich bilde mir auch ein, dass diese Epsom-Salzbäder sogar noch ein Plus bringen.
Ja, also, ja, also genau, immer irgendwas reinkippen.
Jetzt hat Gina Lückenkämper mal irgendwann gesagt, dass jemand, wenn sie diesen krassen Muskelkater hat, irgendwie bei ihrem Trainingsvolumen steigert, sich immer diese Epsom-Bäder legt. Und dann habe ich das auch gemacht und habe mir eingebildet, das bringt wirklich was. Ja,
ja, also irgendwie ein Salz, Epsom-Salz oder Magnesium ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Apropos Magnesium, was hältst du von Elektrolyten unmittelbar? Ist das etwas, was man wieder sofort aufladen sollte? Gerade jetzt, wo der Sommer ansteht, ist das etwas, was auch Verletzungsprävention?
Verletzungsprävention weiß ich gar nicht. Ich glaube aber einfach generell für deine Regeneration. Also für die Schnelligkeit deiner, also damit deine Regeneration schneller anschlägt, finde ich das sehr sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn du jemand bist wie ich, die sehr viel schwitzt. Es gibt aber jetzt auch von der Firma, ich habe leider vergessen, wie sie heißt, richtig coole Schweißtests. Die sind auch relativ teuer. Ich glaube 150 € oder so. Und da wird gemessen, bist du, wenn du jemand bist, der viel schwitzt, schwitzt du nur in Anführungsstrichen normalen Schweiß oder bist du ein Schwitzer, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, der sehr viel Elektrolyte auch ausschwitzt. Das ist anscheinend, gibt es einen Unterschied, das habe ich neu gelernt in der Fortbildung. Und dementsprechend macht es dann Sinn, auch sich sofort die Elektrolyte danach und auch während eines Longruns zuzufügen.
Und Elektrolyte, gut, jetzt schweifen wir ein bisschen ab vom eigentlichen Thema. Aber Elektrolyte, aufpassen, dass man da jetzt nicht so die DM-Elektrolyte holt.
Auf keinen Fall. Und vor allem auch nicht mit so viel Zuckerzusatzstoffen oder Süßstoffen, die dann auch schön den Darm wieder triggern.
Ja, aber ansonsten aufpassen auf ein gutes Magnesium-Calcium-Natrium-Verhältnis. Natrium vor allem.
Ja.
Ne? Viel Salz, das verloren geht.
Ja, also mein Bruder zum Beispiel kann nicht alle Elektrolyte nehmen, wo irgendwie Stevia drin ist. Da reagiert er empfindlich drauf. Der kann nur Elektrolyttabletten, wo nur die Salze drin sind, nehmen.
Mhm.
Weil in den Getränken ja immer irgendwelche Süßstoffe sind und die verträgt er nicht.
Ja, und dein Bruder ist Iron Man.
Mhm.
Nur das für alle, die das vielleicht nicht wissen.
Ja, aber jetzt sind wir abgeschweift. Wir waren bei Regeneration, Sauna, Kälte, was man danach machen kann als Cooldown. Typische Verletzung hatten wir ja gesagt, ne? Achillessehne, Rücken. Sollen wir nochmal auf Rücken eingehen? Ganz viele haben ja irgendwann unteren Rücken und viele sagen dann fälschlicherweise, es kommt vom falschen Laufen. Das heißt fälschlicherweise, es kann auch vom falschen oder zu viel Laufen kommen. Meistens ist es aber eher ein Problem vom vielen Sitzen, mit Leuten, die viel arbeiten und dann nach der Arbeit sofort eine Stunde laufen gehen, weil die Hamstrings oft verkürzt sind und die Gesäßmuskeln nicht richtig funktionieren. Im wahrsten Sinne des Wortes, sich den Po platt gesessen haben. Das ist nämlich auch so ein typisches Phänomen, auch in Anführungsstrichen im Alter, unterer Rücken und da sind so krass die Hamstrings verkürzt. Also wie viele habe ich, die noch nicht mal ihr Bein gerade, ich meine auch Knie gestreckt, Fuß angeflext, gerade 90 Grad ranziehen können. Ich rede nur von 90 Grad, nicht über 90 Grad. Eigentlich sollte es noch drüber gehen, ohne dass es schon zieht oder wehtut.
Genau, Hamstrings verkürzt, auf jeden Fall krass. Was kann man, wenn du jetzt sagst, sitzt den ganzen Tag im Office oder sonst irgendwo und willst danach laufen gehen, was kann man machen, um sozusagen die Hamstrings oder auch das Gesäß kurz zu aktivieren oder zu stretchen? Oder was würdest du empfehlen?
Auch wieder ein dynamisches Warm-up. Also auch so, ich weiß gar nicht, hier Feed the Chicken ist so eine Übung, wo man sich so runterbeugt, einmal hochgeht mit dem Oberkörper wieder runter, immer so im Wechsel. Oder auch das gestreckte Bein hoch und den Arm ausstreckt. Das so als Warm-up-Übungen. Und Gluteus aktivieren, also Gesäß. Den zwischendurch mal, also entweder mit einem Miniband mal hin und her laufen, damit man die Abduktoren, also die mittleren Gluteen aktiviert, um den überhaupt zu spüren. Viele spüren ihren Po ja gar nicht. Und dann wirklich zwischendurch mal draufklopfen. Auf den Po klopfen mit den Fingern. damit das Gehirn Muscle-Mind-Connection überhaupt versteht, ah, den soll ich aktivieren. Alright.
Packkniebeugen vielleicht am Anfang, vielleicht auch nicht so verkehrt und Wall-Sits.
Sind mehr Quadrizeps-lastig, aber ja.
Mhm. Dehnen vorm Lauf würdest du jetzt aber, also
nee,
jetzt
nur dynamisch.
Dynamisches Dehnen, ne? Sonst verlierst du jegliche Spannung.
Definitiv. Man kann auch grundsätzlich mal, wenn man seinen Po nicht spürt, immer sage ich beim Kaffee oder Getränke holen tagsüber, wenn keiner guckt, immer linke Pobacke anspannen, rechte im Wechsel oder an der Bushaltestelle meinetwegen oder wo auch immer man gerade steht. Und überhaupt, viele können ja wirklich ihren Po nicht mehr kontrahieren. Der ist so platt gesessen, dass immer zwischendurch mal so links, rechts im Wechsel, wenn man irgendwie eh gerade an der Kaffeemaschine steht und sich einen Kaffee macht. Oder das Bein leicht nach hinten strecken und mal da so ein bisschen hinten wieder zurück, hinten und zurück Po aktivieren. Und auch wenn man viel sitzt, das Bein auf den Stuhl gerade und dann mit dem Körper zum Bein schieben, um dann die Rückseite zu dehnen.
Wenn wir jetzt davon sprechen, auch dass die Schnellkraft verloren geht, wären dann Plyos irgendwie, also plyometrische Übungen, eine gute Wahl?
Plyos und Sprints.
Ja.
Oder Hill Sprints sogar.
Mhm.
Ja, es gibt Untersuchungen, dass wenn man, es gibt eine ganz tolle Ärztin, die hat eine Studie rausgebracht, die habe ich letztens noch gelesen, dass man die Sprintfähigkeit rein theoretisch bis 80 da ist, man muss sie nur trainieren. Und dass die Leute, die Sprints weiterhin trainieren, länger leben, also zum Thema Longevity, weil dann genau die Muskelfasern wieder anspringen, die man verliert. Also, und wenn es dann erstmal nur, weil man nicht so mobil ist, den Berg schnelles Tempo hochgeht, 5-mal und wieder runter und dann irgendwann wird es schneller und schneller und dann sprintet man irgendwann.
Im Alter ist ja auch gerade so eine krasse Diskussion gefühlt, sieht man das überall, ja, wie viel Protein brauche ich jetzt wirklich und ist Protein nicht sogar schädlich und so ein Quatsch.
Ja.
Also da denke ich mir wirklich so, was ist das eigentlich für eine Diskussion, die wir hier teilweise führen? Aber in dem Kontext auf jeden Fall, du brauchst im Alter mehr Protein.
Du brauchst im Alter mehr Proteine, um deine Muskeln zu erhalten.
Genau.
Ja.
Also im Alter, und da rede ich jetzt gar nicht mal so von ab 30, 35, sondern dann eher schon ab 50, 60, würde ich denken. Da ist der Proteinbedarf, das war eigentlich das Wort, was mir eben gefehlt hat, nimmt der drastisch zu.
Mhm.
Also, und da reden wir wirklich von 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, unbedingt. Ja.
Um die Muskulatur zu erhalten. Und da würde ich vielleicht auch im Alter dann tatsächlich eher die Carbs zugunsten der Proteine vielleicht ein bisschen runterschrauben.
Mhm.
Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man unbedingt bedenken sollte. Also ausreichend Protein zu essen im Alter, um eben, was du gesagt hast, Muskulatur zu schützen.
Unbedingt, ja. Und die Muskulatur braucht es ja, um weiter da zu sein.
Was gibt's denn sonst noch ernährungstechnisch, wo du sagen würdest, hilft auf jeden Fall?
Alles Anti-Entzündliche, also alles so Richtung Beeren sind ja Antioxidantien drin.
Alles, was auch mit Ballaststoffen zu tun hat.
Ja, aber auch Beeren, also bestimmte Obstsorten sind ja extrem anti-entzündlich. Das sind ja die Blaubeeren, die Himbeeren, die Erdbeeren, aber vor allen Dingen die Blaubeeren. Cranberries auch, ohne Ende. Ganz viel Beeren essen, die sind anti-entzündlich. Wenn man Supplements, da haben wir ja die tolle Folge mit Andrea, Supplements denkt, Vitamin D, Omega 3, wegen antientzündlich.
Kreatin im Alter auch, um Muskeln und Hirn zu schützen.
Ich wollte gerade sagen, vor allem Kreatin im Alter wegen Demenz und Alzheimer gibt es ja jetzt auch schon die viel besseren Studien, dass es vor allen Dingen da sehr, sehr sinnvoll ist, es zu nehmen.
Und auch vielleicht gar nicht mal mit den 3-4 Gramm rum experimentieren, sondern vielleicht ruhig mal die 10 bis 15 Gramm nehmen.
Ja.
Auch für Frauen.
Letztens hat mir jemand erzählt, dass er seinen Eltern das empfohlen hat. Die sind schon über 80 und die nehmen jetzt irgendwie seit 3 Monaten regelmäßig Kreatin und sind jetzt total quietschfidel geworden und nimmt daneben jetzt voll viele Sachen und er erkennt seine Eltern nicht mehr, weil sie Kreatin nehmen.
Weil sie Kreatin nehmen?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Das fand ich voll die schöne Geschichte. Da dachte ich so, echt? Damit so, ja. Die machen jetzt dies und jenes und die fühlen sich auf einmal so fit und die sind so wach und die sind unternehmenslustig. Ich so, okay.
Ja, Omega-3 natürlich auch aufpassen, so die richtige Dosis zu nehmen und aufzupassen, dass man die richtigen Omega-3 nimmt.
Ja.
Totox-Wert unter 10, ganz wichtiger Wert, der einfach beschreibt, dass die Omega-3 ein hochwertiges Produkt sind. Schlaf hatten wir schon. Schlaf ist eigentlich auch vor allem deswegen unglaublich wichtig, weil in einem Schlaf einfach die HGH-Ausschüttung passiert und das eben das Hormon ist, was sozusagen für die Regeneration und gegen den Cortisolspiegel anwirkt.
Mhm.
Wichtig ist, 7 bis 9 Stunden. Ich würde sagen, tendenziell zu 9.
Ja.
Unbedingt.
Wenn es möglich ist.
Ja, also ich habe das auch diese Woche wieder gemerkt. Ich priorisiere echt Schlaf immer jetzt mehr und mehr. Also ich lasse lieber das ein oder andere ausfallen und sage, ich schlafe lieber die Stunde länger.
Ich mache aktuell gar nichts abends und schaffe es trotzdem nicht, weil mein Alltag so voll ist. Es ist leider so. Und ich finde das immer so einfach gesagt, Schlaf zu priorisieren, wenn man berufstätig ist und ein Kind hat, kann man ja schlecht zum Kind sagen, um 9 Uhr abends, also ich gehe dann schon mal ins Bett, mach was du willst.
Wäre aber mal eine interessante Studie.
Ja, und vor allen Dingen mach dir selber was zu essen nach dem Training, weil ich muss ja wieder morgen um 6 aufstehen. Du übrigens auch, eigentlich müsstest du jetzt auch langsam ins Bett gehen, weil du bist in der Pubertät. Also es ist immer so schön in der Theorie gesagt und ich glaube, wenn man ein Single-Leben hat und irgendwie, weiß ich nicht, einen Beruf, der irgendwie sehr spät morgens anfängt, dann lässt das vielleicht machen, aber ich weiß nicht, wie das Leute machen, die einen sehr extremen Alltag haben, vielleicht auch sogar eine Familie mit 3 Kindern oder so, wie sollen die das schaffen?
Aber ist es nicht, also ja, ich verstehe das, dass man irgendwie gucken muss, wie kriegt man das unter einen Hut, aber was ist die Alternative? Weniger schlafen, einen scheiß Tag haben, gestresst sein.
Das ist das Problem.
Und dann im Long Run einfach gesundheitliche Probleme bekommen.
Ja, aber das ist leider, finde ich, ein gesellschaftliches Problem, wenn die Arbeitszeiten so lang sind. Und also das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, wir schweifen voll ab. Aber ja, also ich sehe es ja auch so, Schlaf priorisiere ich auch. Und ich wünschte, ich würde 8 bis 9 Stunden in der Woche schaffen zu schlafen. Geht nicht.
Ja, wie gesagt, ich verstehe das auch total. Und ich verstehe auch, dass das ein quasi gesellschaftliches Problem ist. Aber ich würde denken, man kann versuchen, zumindest, wenn man den Schlaf braucht, irgendwie das Beste
draus zu machen.
Definitiv. Und das irgendwie zu versuchen zu managen, so dass man den Schlaf bekommt. Weil ich glaube, am Ende des Tages zahlt sich das auf jeden Fall aus.
Es zahlt sich total aus. Also ich, wie gesagt, ich finde Schlaf ja auch wichtig und versuche da auf meine Stunden zu kommen. Aber ich merke auch mal eine Tendenz, wie sehr es mich stresst, dass ich da so extrem drauf achte, wenn ich es nicht schaffe. Dann bin ich schon so, oh Gott, jetzt ist schon wieder 11 und ich muss eigentlich spätestens um 10:30 im Bett sein, um die 7 Stunden zu kriegen, weil bis ich eingeschlafen bin, das zählt ja auch wieder nicht und dann habe ich ja noch die Wachphase in der Nacht und das ist ja auch schon wieder schlecht, weil das setzt mich unter Druck, das setzt mich unter Stress und es ist dann auch wieder kontraproduktiv. Weißt du, ich meine? Es ist immer so, ich finde es immer so, ja, es ist manchmal schwierig im Alltag auszubalancieren, aber wenn es möglich und machbar und organisierbar ist, Schlaf definitiv priorisieren.
Und was mir in dem Kontext auch immer auffällt, ist diese 3-Stunden-Regel vor dem Schlafen gehen, nichts mehr zu essen.
Ja.
Wenn ich abends, keine Ahnung, eine Stunde vor zu Bett gehen, quasi mir irgendwas reinschiebe noch, dann weiß ich fix, dass mein Schlaf irgendwie nicht gut ist. Und das hat dann eben wieder auch Auswirkungen auf die Regeneration, auf die Ausschüttung von Wachstumshormonen in der Nacht. Und dann ja eben schlechtere Regeneration. Absolut. Und das nimmt, finde ich, im Alter, also das war früher, habe ich das nicht so als Problem wahrgenommen. Also da konnte ich noch abends irgendwie easy peasy was essen, kurz bevor ich schlafen gegangen bin und hatte gefühlt dieses Problem nicht. Ich weiß nicht, ob das nur so eine Wahrnehmung ist oder ob das auch wirklich so ist, aber das hat sich im Alter schon sehr verändert.
Ich bin eh nicht so ein Spätesser, daher habe ich da jetzt nicht so die Erfahrungswerte. Und weil wir vorhin auch schon so leicht das Thema hatten, Stress. Stress ist ja auch sehr, sehr großer Marker, der Entzündung fördert. Und ich finde, man ist ja nicht mehr so stressresilient im Alter. Das kommt auch noch on top, dass man auch mal versucht, sich wenigstens mal kurz so Mini-Auszeiten zu nehmen, um einmal runterzufahren, das ganze Nervensystem. Sei es so schöne kleine Atemübungen von Luise Walter, die auch schon mal Gast bei uns war, oder einfach nur so 5 Minuten mal einfach versuchen, irgendwo in der Ruhe zu sitzen und einmal kurz runterkommen und durchatmen.
Ja.
Und dabei ein Glas Wasser trinken oder was auch immer. Einfach mal einmal kurz. Ja.
Wir waren eben bei Ernährung und auch so ein bisschen bei Supplementen mit Kreatin und so. Wenn wir jetzt über Tendinopathien oder generell über Bänder und Sehnenverletzungen und so reden. Wie ist deine Erfahrung mit Kollagen?
In der Theorie gut. In der Praxis habe ich jetzt noch keinen Menschen erlebt, der gesagt hat, seitdem ich Kollagen nehme, ist alles besser geworden. Es gibt auch noch keine eindeutige Studienlage leider dazu.
Es gibt eine ganz gute Studie, die zumindest belegt hat, dass die dass die Schmerztoleranz größer geworden ist und dass die Schmerzen zurückgegangen sind. Aber vor allen Dingen in hochdosierten Mengen. Also wir reden jetzt nicht von 3, 4, 5 Gramm, sondern von 15 bis 30 Gramm. Und das sozusagen eine halbe Stunde bis Stunde vor Training. Und in Verbindung ganz wichtig mit Vitamin C, weil das sozusagen das Kollagen einbaut.
Ja, das soll man ja eh immer mit Vitamin C nehmen grundsätzlich.
Genau.
Ich habe mal eine Zeit lang Kollagen genommen, habe es dann irgendwann wieder weggelassen, weil ich nichts gemerkt habe davon.
Aber hast du Probleme gehabt?
Nö.
Achso, ja gut.
Generell für Haut, Haare, Knochen, Gelenke soll es ja gut sein. Und dachte ich, dann mache ich es mal. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich nehme ja eh schon so viele Supplements. Dachte ich irgendwann so, ja, das überzeugt mich noch nicht.
Was ich noch ganz interessant finde.
Ah, apropos, wenn man Vegetarier ist, ne, es gibt kein veganes Kollagen.
Nee, genau.
Ja. Ja. Also da ist dann eh auch schon wieder ein Problem. Ja.
Ja.
Es gibt Firmen, die damit werben, aber das ist Käse. Quatsch. Ja. Schön, dass wir uns da einig sind. Ja.
Was ich auch noch interessant finde, ist, wenn man im Alter das ein oder andere Zipperlein hat, sollte man vielleicht mal auf seine Hormonwerte schauen.
Oh ja, sehr guter Einwand, ja.
Vor allen Dingen auch, was Knochendichte angeht.
Mhm.
Also bei meinem Geschlecht ist es auf jeden Fall das große T.
Mhm. Testosteron.
Bei Frauen, ja, kann auch Testosteron, Progesteron sein.
Östrogen, Spiegel auch testen lassen unbedingt.
Also da auf jeden Fall mal so ein Spiegel messen.
Absolut. Ich hatte letztens eine Klientin, die immer super krass Muskelkater nach jedem Training. Erstens und zweitens auch, also das wurde auch nicht besser mit dem Muskelzuwachs, mit der Hypertrophie. Und dann hat sie ihren Testosteronspiegel messen lassen und der war so im Keller, also sprich gar nicht da. Und jetzt nimmt sie Testosteron, es wird gerade besser.
Gibt es noch sonstige Blutparameter, die man aus deiner Sicht testen sollte?
Ich würde grundsätzlich immer ein Blutbild machen, ob Entzündungsmarker da sind. Und dann würde ich, wie Andrea auch schon gesagt hat, die wichtigsten Mikronährstoffe testen lassen und Vitamine. Einmal, damit man einen Rundumschlag hat, um zu gucken, ob alles aufgefüllt ist an Speichern.
Hm, Schilddrüsenhormone vielleicht auch mal checken.
Ja, aber die werden eigentlich beim korrekten Blutbild ab einem gewissen Alter eigentlich immer gecheckt. Automatisch.
Ja, beim Blutbild sind die nicht dabei, oder? Und auch beim kleinen Blutbild.
Also bei meinem waren die letzten Mal immer dabei.
Ich glaube, T3, T4 muss man immer separat angeben. Aber bin jetzt auch kein Blutspezialist.
Ja, also beim letzten Mal waren die, also die letzten 2 oder 3, das ist ja auch mal alle halbe Jahre testen, waren die immer automatisch drin, ohne dass ich es sagen musste.
Es gibt vielleicht noch irgendwie so einen anderen Faktor, den man zumindest mal in Betracht ziehen sollte, wenn man zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung hat. Wenn eine Beschwerde von einem Knie oder Hüfte oder sonst irgendwas einfach jetzt nicht aus einer Überlastung sozusagen der Gelenke kommt, sondern einfach aus einer vielleicht ganz anderen Ecke, nämlich Stoffwechselerkrankung möglicherweise. Ja. Also ich glaube, das ist auch was, ja, ich weiß nicht, ob es bei Sportlern unbedingt vorkommt, aber oder Leuten, die zumindest einigermaßen sportlich aktiv sind. Aber sollte man zumindest mal auch mit in Betracht ziehen. Oder Fatty Liver, nicht alkoholische Fettleber, sollte man in dem Kontext vielleicht auch einfach mal mit untersuchen lassen und gucken, ob das...
Die Fettleber hat ja auch einfach nur ein falsches Wort bekommen, weil eine Fettleber entsteht ja meistens durch zu viel Zucker und nicht durch zu viel Fett.
Genau.
Ja.
Ja, absolut. Ja.
Wenn Leute sich grundsätzlich schlecht ernähren mit Transfetten und Zucker und sehr einseitig.
Zu viel Fructose meistens auch noch.
Ja. Ja. Oft ist es ein Mix aus entweder Entzündungen durch falsch oder überlastete Laufstile, also Laufstil entweder nicht korrekt oder Volumenintensität zu schnell erhöht, zu wenig Regeneration und oder zu wenig Mobilität.
Ja. Ja.
Das sind eigentlich immer die Hauptursachen für diese ganzen Problemchen. Oder auch Probleme, wenn es richtig schmerzhaft ist. Und da kann man sehr gut gegensteuern. Man muss es nur machen.
Ich habe noch letztens, hatte ich auch eine kurze Reel drüber gemacht. Es gab in den USA einen Masters-Athleten, der den Marathon in seiner Klasse in Eugene gewonnen hat. Und ich glaube sogar seine Bestzeit um über 10 Minuten verbessert hat. Also der ist, glaube ich, habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube so eine 2,41 oder sowas gelaufen.
Mhm.
Was ganz gut ist. So, ich glaube, der ist so Mitte, Ende 50. auch ein weirder Dude, muss man sagen. Also egal. Auf jeden Fall hat der in diversen Podcasts, glaube ich, auch zum Besten gegeben, dass er unter anderem mit BPC 157, also das ist ein Peptid, was weder in den USA noch hier zugelassen ist und auch auf der Anti-Doping-Liste oder bei der WADA auf der Doping-Liste steht. Und er hat halt gesagt, naja, er läuft halt nicht irgendwie für sein Land, also er hat nicht die USA-Flagge auf seinem Singlet, ja. Und er ist einfach ein alter Typ und warum sollte er sich nicht damit sozusagen warum sollte er damit nicht seine Regeneration unterstützen? Das haben dann wiederum andere Leute mitgekriegt, die ihn dann auch quasi bei der USADA, glaube ich, angezeigt haben, nach dem Motto so, ey, du hast hier auch auf jeden Fall beschissen, sozusagen, was ja auch den Tatsachen entspricht. Weshalb ich das erwähne, ist, dass natürlich gerade auch Peptide so ein Ding sind, man liest es überall so, Wolverine Stack, BPC 157 und TB500 mit noch so einem anderen Peptid, die scheinbar angeblich die Angiogenese fördern, also die Bildung neuer Blutgefäße und dadurch eben die Regeneration und die Verletzungen schneller heilen. Das nur mal angemerkt, dass es sowas gibt und dass es überhaupt nicht zu empfehlen ist und dass es auf jeden Fall nicht erforscht ist am Menschen. Es gibt kaum Humanstudien, eigentlich gar keine. Es gibt bisher nur Studien an Tieren und lauter anekdotische Evidenz aus irgendwelchen Foren. Also das ist, glaube ich, ein Feld, was so bei Biohackern angeblich irgendwie gut funktioniert und wo man so ein bisschen sich was erhofft. Und das ist vielleicht auch in naher Zukunft, wenn es ja mal Studien am Menschen gibt, eine Option. Aber das nur der Vollständigkeit halber mal erwähnt.
Also ja, also ich meine, jeder kann ja machen, was er will. Ich denke dann ja auch immer an Kinder und Vorbilder und dann ist dann die Message, ja okay, ich will schneller werden, dann schieße ich oder nehme ich irgendein Zeug und dann bin ich schneller. Finde ich, ist nicht die richtige Message, aber er hat es ja für sich gemacht und ja.
Ja, also klar, ne? Also ja. wenn sowas im Rahmen von eines sportlichen Wettkampfes passiert und man sich quasi einen Vorteil verschafft gegenüber anderen, das ist ja erstens Beschiss. Ja. So. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist halt einfach, dass man überhaupt keine Ahnung hat, was langfristig sozusagen mit seinem Körper passiert. Ne?
Ja, absolut.
Das finde ich in dem Kontext fast noch ein bisschen problematischer.
Aber er könnte sich ja dann als Studienteilnehmer vorstellen.
Ja. N gleich 1. Ich habe zwar Marathon-Bestzeit, aber was in 20 Jahren mit meinem Körper passiert, weiß halt keiner.
Genau.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten.
Yes, und bis ganz bald wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.